dann kann es ja jetzt losgehen. Es ist mal wieder Mitte des Monats und wir sind wieder das Nord-Süd-Gefälle, wie immer. Folge 37 inzwischen und wir, das sind Dotti aus dem Süden.
Und Jörn aus dem Norden. Hallo.
Moin. Na, beste Laune im Allgäu.
Ja, du hast gerade so einen leichten, vorwurfsvollen Ton angeschlagen, so von wegen, bist du endlich soweit?
Naja.
Ich muss mich hier noch sortieren, es tut mir ja leid. Und wir werden ja nicht jünger, wir hatten ja jetzt Geburtstag.
Ach ja, richtig, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe es tatsächlich dann erst, also ja genau, weil die erste Episode damals ja am 16. rausgekommen ist, statt am 15., war ich total überrascht, nach unserem Erscheinungstag dann bei Twitter von den Nullnummern zu lesen, yay, herzlichen Glückwunsch zum dritten Geburtstag. Und ich so,
Haben wir wirklich die erste Folge am 16. Mai aufgelegt? Ich dachte echt, wir hätten gleich mit 15. angefangen. Vielleicht stimmt da was mit der Nullnummer nicht, mit dem Eintrag, weil die Hörmupfel ist, glaube ich, auch einen Tag falsch eingetragen.
Ich glaube, wir hatten da irgendein technisches Problem am Anfang.
Okay.
Es war irgendwas, also ich krieg's auch nicht mehr so ganz zusammen, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass die erste Episode tatsächlich einen Tag später als geplant erschien.
Okay. Weil sonst könnten wir hinschreiben und sagen, da müsste was korrigiert werden. Apropos korrigiert, wir haben eine kleine Korrektur in der Knöllchen-Story, richtig?
Ja, korrekt, richtig. Also wir haben ja letztes Mal von einer Geschichte gesprochen, dass jemand statt einer Einzelüberweisung für einen Strafzettel einen Dauerauftrag eingerichtet hat und das jetzt also monatlich bei der Polizei in, wo war es denn nochmal, Dortmund, Düsseldorf?
Düsseldorf, glaube ich.
Genau, dass da jetzt also jeden Monat Geld eingeht und wir haben uns halt gemutmaßt, dass wie das denn sein könne, dass man da nichts gegen tun kann und dass das Geld jetzt halt wirklich da aufläuft bei der Polizei und dass da eben schon 420 Euro zusammengekommen sind. Mhm. Und es ist so, also es ist nicht ganz so, wie wir uns das hingelegt haben gedanklich. Also der WDR schreibt, dass die Polizei das Geld von dem Dauerauftrag immer wieder zurücküberweist. Und dass sie aber keine Möglichkeit haben, da quasi Hand anzulegen, also oder was dagegen zu tun. Denn die Bank kann nicht einfach den Dauerauftrag löschen. Und die Bank kommt aber auch nicht an den Kontoinhaber ran, denn sowohl der Typ, der den Strafzettel bekommen hat, als auch sein Bekannter, der die Rechnung bezahlt hat, sind unbekannt verzogen. Und jetzt kommen sie da nicht ran. Also weder die Polizei hat gerade irgendeine Möglichkeit, noch die Bank. Aber auf dem Konto ist halt immer genug Geld, dass der Dauerauftrag weiter eingelöst werden kann. Natürlich, die überweisen 30 Euro per Dauerauftrag, die Polizei überweist es zurück, im nächsten Monat sind dann mindestens 30 Euro auf dem Konto. Vielleicht ist das schon der Kreislauf, aber sie kommen halt nicht an den Kontoinhaber ran, auch von Seiten der Bank nicht und können da nichts tun.
Und je nach Vertrag wird jetzt jedes Mal 30 Cent fällig bei der Überweisung oder sowas.
Schön. Ja, je nachdem, was der halt für ein Kontomodell gewählt hat, ja klar. Okay. Mhm. Ja, also vielleicht benutzt er sein Konto ja auch immer noch und fragt sich und sieht dann halt nur, ja okay, 30 Euro überwiesen, 30 Euro zurückbekommen, muss ich ja nichts tun. Vielleicht ist es das, ich habe keine Ahnung.
Sehr.
Auf jeden Fall, so wird eher ein Schuh draus, als nach unserer Geschichte, die wir letztes Mal uns ersponnen hatten.
Naja, was unsere wirren Gedanken so alles durcheinander bringen.
Genau. Dann haben wir noch per Twitter war es, glaube ich, einen kuriosen Automaten geschickt bekommen. Und zwar von Tim vom Auf dem Holzweg Podcast. Und der hat nämlich in Basel, nee Quatsch, er hat extra geschrieben, dass das Foto aus Basel ist, dass er der Automat aber inzwischen woanders steht. Wurscht, es gibt einen Gebetsautomaten. Und zwar ist das ein Automat, der sieht so ein bisschen aus wie so eine Kabine, wo man am Bahnhof sein Passfoto machen lassen kann. Und nur, dass da eben kein Foto rauskommt, sondern eins von über 300 Gebeten. Dann wirft man ein bisschen Geld ein und dann kommt ein Gebet aus auch verschiedenen Konfessionen oder Religionen dieser Welt kommt da raus. Und dann hast du also ein Gebet to go gewissermaßen.
Schön.
Und da gibt es einen ganz schönen Artikel dazu. Das ist so eine Kunstaktion, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dieser Automat, der ist immer an anderen Stellen, wird er aufgestellt und bleibt dann da ein paar Tage stehen.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor dem Fettnäpfchen, in das ich jetzt gleich treten werde. Aber was kommen da dann für Gebete raus? Katholische, evangelische?
Sowohl als auch. Und buddhistische und muslimische und,
ach, was?
Und so weiter.
Kannst du das dann einstellen? Ich möchte jetzt in Buddhistisch.
Offenbar.
Ach, ist das cool. Das ist ja mal schräg.
Ja, finde ich nämlich auch.
Also das ist ja sensationell. Also da erwarte ich jetzt aber vom Alexander einen Kommentar bei uns. Ich möchte gerne wissen, Alexander? Was der Alexander Seidel aus dem schönen Frankenland. Von ihm möchte ich bitte jetzt einen Kommentar haben. Er weiß ganz genau, warum. Ich möchte das dann bitte kommentiert haben, diesen Automaten.
Ja, also es gibt, wie gesagt, einen schönen Artikel dazu und den verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Dann wird es auch ein bisschen einfacher, im Kontext zu reden.
Aber jetzt stelle ich mir das so vor, das ist ja wirklich, ist das jetzt eine Bereicherung für die Kirche oder macht das ein paar arbeitslos? Ist das ein Zusatzangebot oder ist das eher eine Gefährdung des Arbeitsplatzes?
Also ich glaube, es kommt sogar von der Kirche.
Okay.
Warte mal, ich gucke gerade mal so ein bisschen. Mhm. Parallel in den Artikel rein, wer den aufgestellt hat. Sogar ein Voodoo oder afrikanische Regentänze sind da mit drin.
Okay.
Und das ist ein Werk des Künstlers Oliver Sturm. Und dann gibt es jemanden in Basel, der ist Kulturvermittler. Das scheint irgendwie eine Position in der Stadtverwaltung zu sein. Und der hat das Ding nach Basel geholt, für diesen Artikel zumindest. Und dann, dass sie halt, also, und er schreibt oder er sagt über diesen Automaten, gerade weil das Ding in einem profanen Umfeld und also einem nicht kulturellen oder beispielsweise kirchlichen Umfeld steht, wird aus dem Kunstwerk ein Alltagsobjekt und ein Gebrauchsgegenstand. Und dann sehe ich da auch sofort eine Bereicherung, weil es halt eben, ne, du hast eben so ein Gebet zum Mitnehmen und bist aber gerade nicht irgendwo in der Kirche oder so. Mhm. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch ein Tweet ein vom Kirchentag, dass da ein Automat war, wo man sich, ein Roboter war, wo man sich segnen lassen konnte.
Also das würde mir jetzt zu weit führen, ganz ehrlich. Das würde mir jetzt echt zu weit führen. Wobei ich sagen muss, ist da das richtige Flair? Also ich meine, in so einen Automaten reinzusitzen und sich da so ein Gebet geben zu lassen oder so, das ist doch schon, da fehlt doch was. Also das geben ja diese Kirchen irgendwie her, dieses Flair, wenn du da reingehst. Es ist grundsätzlich kühler im Sommer dort drin. Es ist ruhiger, du hörst deine eigenen Schritte, du siehst die Kerzen, du riechst vielleicht das Wachs. Es ist ja wirklich was ganz anderes, in eine Kirche reinzugehen, als in so einen Automaten reinzusitzen.
Ja, aber ist das nicht dann auch gerade cool, dass man halt sich dann in so einen Automaten setzt, man zieht vielleicht den Vorhang vor und hat dann so einen kurzen Moment der Ruhe und des Innehaltens, egal wo man da nun gerade ist.
Während draußen der Bär steppt und alle und die Durchsagen kommen vom Bahnhof oder sowas? Ich weiß nicht.
Naja, besser als nix.
In so einer Kirche, da schließt sich dann die schwere Tür da vorne, die Holztür, die klappt zu und dann sitzt du da.
Geht ständig wieder auf, dann kommen Touristen rein in Sandalen mit Socken, machen Fotos vom Altar und sagen, ach, guck mal, ist das schön und wie das hier halt.
Ah.
Und du sitzt in der Kirchenbank und versuchst verzweifelt irgendwie ein bisschen Ruhe zu finden. Ich bin unsicher.
Mit dir kann man nicht diskutieren, du hast eine Pastorin zur Frau. Also nee, das geht ja gar nicht.
Das stimmt.
Kann ich nicht mitspritzen. Ach ja, nicht schlecht.
Ja.
Ja, das erinnert mich so ein bisschen an die, ist jetzt ein Gedankensprung, aber kennst ja meine Gedankensprünge. In Augsburg haben wir doch das Thema schon mal gehabt, dass dort die Stolpersteine verlegt werden sollen und dass die Stadt jetzt darüber diskutiert, für welche Personen Stolpersteine verlegt werden und für welche nicht. Also es geht ja darum, dass es nur für Menschen verlegt werden soll, die im Holocaust oder während des Nazi-Regimes gestorben sind. Und es gab aber ein paar Steine.
Es geht explizit um Juden.
Nein. Das war egal, ob es Juden sind oder Kommunisten oder anders, also die gegen das Regime gekämpft haben oder so, sondern die halt dadurch ums Leben gekommen sind, also 1945 bereits dann tot waren. Und es gibt aber auch viele, die dort dann noch gelebt haben und danach erst gestorben sind, aber eben auch unter diesem Regime gelitten haben als Verfolgte. Und da hat dann Augsburg gesagt, nee, da wollen sie einen Schnitt machen. Sie wollen wirklich nur die, die bis 45 gestorben sind. Und jetzt war ich im Urlaub ein paar Tage und war in Saarburg. Und da waren auch Stolpersteine verlegt. Und da habe ich doch tatsächlich Stolpersteine gefunden, wo dann eben drauf stand, verfolgt und in den Auschwitz gelandet und befreit worden und dann 1953 oder 1964 oder so gestorben. Und die in Saarburg haben eben solche Steine auch für Leute verlegt, die dann noch länger gelebt haben. Und das fand ich ganz interessant, weil eben Augsburg sich da so jetzt ein bisschen querlegt, die Verantwortlichen, die das da entscheiden wollen.
Weil dann vielleicht sie befürchten, dass die Stadt ziemlich voll ist mit Stolpersteinen.
Ich glaube, die wäre vermutlich auch voll, wenn man wirklich diese Begrenzung einhält. Weil das waren ja wirklich sehr, 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 sehr viele.
Da müssten ja eigentlich. Also ich weiß, dass in Heide, wo ich arbeite, da liegen halt 5 oder 7 oder so. Und das sind eben explizit, das sind ausschließlich Juden, für die da die Steine verlegt wurden. Und in einer Nachbarstadt in Meldorf, da war so ein Heim, so ein Kinderheim für, oder nee, das ist die Quatsch, da ist ein Stolperstein verlegt worden für Leute, die ins Heim mussten.
Euthanasie, oder wie hieß das, ja?
Ja, genau, richtig. Und da ist eben heute eine Behindertenwerkstatt, so eine Einrichtung, wo die arbeiten können. Und die bauen da übrigens sehr coole Schlafstrandkörbe. Das ist ausgesprochen super. Da müssen wir nochmal explizit drüber sprechen, wenn das an der Reihe ist. Aber, ach Mensch, wie war denn das? Und da haben sie nämlich auch jetzt neulich erst eine Aktion gemacht an einem Stolperstein vor so einem Kinderheim. Ja. Und da glaube ich eben auch, dass es da, genau im Unterschied zu Heide, gibt es dort eben auch mindestens einen Stolperstein für jemanden, der deportiert wurde, weil er eine Behinderung hatte.
Ja, das wären ja auch Opfer, die dort in der Zeit
Na, auf jeden Fall.
Ums Leben gekommen sind, ja, richtig. Wir hatten ja hier unten auch Kloster Irsee bei Kaufbeuren, da war das ja auch, das war auch so eine Stätte, wo behinderte Menschen dann zu Tode gebracht wurden. Weil sie nicht lebenswert waren, angeblich.
Ja, furchtbar.
Meine Güte, hoffentlich kommt das nie wieder.
Das kann man nur hoffen.
Ja, genau. Wir haben es geschafft. Wollten wir das nicht bis zum Schluss aufheben, solche Themen?
Genau. Runter mit der Stimmung. Heute mal ganz am Anfang. Das ist uns doch schon mal passiert, dass wir aus Versehen ein genau. ernstes Thema am Anfang hatten. Also wir werden echt nachlässig.
Ja. Wir müssen hier Skript machen und nach Struktur und so. Genau. Ich kann was zum Thema Frostschäden beitragen. Zeitungsbericht hat mitgeteilt, dass es am Bodensee zwischen 70% und 90% Ernteausfälle bei Äpfeln gibt, weil wir ja noch mal so eine richtig schöne kalte Zeit im April komplett und der Anfang Mai war, glaube ich, auch noch so kalt, genau. Und da gibt es richtig Probleme bei der Sorte Elstar. Bei Topaz. Bei Topaz und bei Boskop, die beiden Äpfelsorte, die haben richtig Probleme gekriegt und Elstar wäre ein bisschen geringer, die Schäden. Und das fand ich jetzt ganz interessant. Sie überlegen dann wohl, anstelle von Obstbäumen Mais anzubauen, was ich jetzt weit hergeholt finde, denn die Region, die ist ja dafür bekannt, dass eben Äpfel dort sehr gut gedeihen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der Mais dann an der Stelle genauso gut gedeiht. Da gibt es ja durchaus bessere Gegenden bei uns. Und ich war jetzt ein paar Tage, wie gesagt, weg, habe Urlaub gemacht, war an der Mosel. Und da hat der Winzer, bei dem ich gewohnt habe, auch das Thema angeschnitten und hat gesagt, dass sie auch ziemliche Probleme hatten mit dem Frost, der relativ spät noch bei ihnen aufgetreten ist. Wobei er nicht sagen kann, was weiß ich jetzt, Bernkastel und Traben-Trarbach und da und da und da, die haben alle Probleme, die kompletten 30 Kilometer an der Mosel entlang, sondern dass es wirklich teilweise von Weinberg zu Weinberg unterschiedlich war. Den einen Weinberg hat es erwischt, den nächsten schon nicht mehr. Das konnte innerhalb von 100 Metern komplett unterschiedlich gewesen sein, je nachdem, wo es eben die Kälte hinuntergedrückt hat an den Hang ran. Und da haben sie wirklich teilweise große Einbußen. Da hat es wirklich Bauern mehr getroffen, Winzer, in dem Fall Winzer, mehr getroffen als andere Winzer. Und sie müssen erstmal gucken, wie groß und wie schlimm die Schäden jetzt letztendlich doch werden. Weil es kann natürlich auch sein, dass die sich ein bisschen wieder erholen, aber es liegt ja viel an der Blüte. Und da vermuten sie jetzt wirklich, dass das noch dass es wirklich große Schäden geben wird dieses Jahr.
Wobei zum Beispiel die Obstbauern, gerade die Apfelbauern im Alten Land, also so südlich von Hamburg da in Niedersachsen, die haben zum Beispiel dem Frost mit Beregnungsanlagen begegnet. Die haben also die Blüten quasi in einen Eispanzer gelegt, um sie vor dem Frost zu schützen. Das finde ich auch ganz spannend.
Das machen sie in Südtirol grundsätzlich jedes Jahr, weil Südtirol kann es ja noch sehr lange kalt sein und Nachtfrost geben. Die sind darauf vorbereitet und die wissen, was sie tun müssen. Aber offensichtlich haben die das am Bodensee noch nicht so drauf oder sie sind einfach überrascht worden.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Vielleicht sind die einfach das nicht gewohnt und wissen schon, dass es ab März, April schon aufwärts geht und dass es dann eben nichts mehr kommt. Aber die in Südtirol machen das grundsätzlich, ja. Die machen dann, fahren mit dann Treckern durch, mit Wasser hinten dran und bestäuben die Anlage. Und dann gibt es auch diese Rasensprenger, die Bäume bestäuben. Und das machen sie grundsätzlich, dass dann die Blüte im Eis drin ist. Das habe ich schon öfters gesehen, ja, das ist cool.
Sieht auch total toll aus. Ich habe hier gerade einen Zeitungsartikel dazu, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob ich das richtig im Kopf habe, habe ich den mal kurz aufgerufen. Und es sieht einfach ganz schick aus, so eine Blüte mit so einem Eispanzer. Ja, und das ist natürlich ein Riesenproblem, aber da bin ich ja genau letzten Monat reingefahren, in diesen Nachtfrost, als wir auf dem Campingplatz waren, da in der Gegend um das Alte Land herum, da hatten wir dann zum Teil auch irgendwie -3 Grad in der Nacht, als uns die Heizung ausgefallen ist.
Richtig, da hattest du nicht schon davon erzählt oder habe ich das in deinem Podcast gehört?
Ja, genau, das kam mir nur gerade wieder ins Gedächtnis. Ja.
Ich überlege jetzt gerade, was das für ein Gedankensprung war. Soll man dich dann auch mit Wasser bespritzen, damit dir nicht kalt wird oder was?
Nein, vielen Dank.
Stell den hier.
Geht auch so.
Stell den Jan mal in der Nacht auf den Campingplatz und bespritze ihn mit Wasser.
Ja, oder nicht. Das geht auch. Das kommt auch ganz gut ohne klar.
Die Haltung stelle ich mir vor. Die kann man dann positionieren, den einen Arm nach unten, den anderen wie so eine Ballerina weggespreizt. Sehr schön.
Ich habe
Kopfkino.
Ich merke schon. Ich auch.
Oder wir stellen dich hin wie so ein Ampelmännchen. Augsburg bekommt neue Ampelmännchen. Und zwar ich weiß nicht, ob du es mal mitgekriegt hast, Mainz fing ja, glaube ich, damit an, dass in Mainz die Ampeln jetzt ausgestattet werden sollen mit diesen Mainzelmännchen. Die Fußgängerampel.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Nee, hast du nicht? Niedlich. Ja, das ging schon vor ein paar Monaten oder vielleicht sogar schon knappes Jahr, habe ich es, glaube ich, gelesen. Da wollte Mainz damit anfangen und die haben jetzt einen Stein ins Rollen gebracht. Und Augsburg möchte jetzt nachziehen und hat beauftragt oder ja erstmal das ins Gespräch gebracht, dass die Ampelmännchen in Form des Kasperls ausgearbeitet werden sollen. Und zwar von der Augsburger Puppenkiste. Und derzeit wird an der Grafik dieses Kasperls gearbeitet und in etwa 1 bis 2 Monaten wird dann an einer Ampel in der Nähe des bekannten Marionettentheaters, nämlich der Augsburger Puppenkiste, die erste Ampel installiert werden. Und dann wird der Kasperl zum Gehen oder zum Stehen auffordern.
Ja, Moment, aber wenn es grün ist, dann müsste ja das Krokodil kommen, finde ich.
Warum?
Nur weil das Krokodil grün ist und der Kasperle nicht.
Ach so, ich dachte jetzt von der Form her, dass das eher so aussieht, als wenn es läuft. Stimmt.
Nein, ging mir nur um die Farbe.
Richtig, und der Kasperle, der hat eine rote Zipfelmütze, oder?
So. Bitte.
Ja.
Bitte.
Ja.
Und der kann dann auch gleich irgendwie, nee, den Knüppel hatte immer der Polizist.
Ach.
Nee, der Kasperle hat auch immer auf das Krokodil eingeknüppelt, oder nicht? So, und dann könnte der nämlich mit dem Knüppel drohen, wenn es rot ist. So kam ich drauf.
Mach doch mal den Vorschlag. Die werden begeistert sein.
Genau. Erstmal muss ich hier meinen Gedankenslalom irgendwie ein bisschen ordnen, dass ich
Eieiei, das wird heute eine chaotische Sendung. Ich merke es
ja. In der Tat, also das ist ein bisschen unstrukturiert heute, genau.
Das macht nichts. Es ist Mai.
Es ist Mai, genau.
Es ist Sommerzeit.
Ist es gar nicht, es ist Juni.
Ach, wir haben Juni.
Du Eumel. Oh Mann, ey.
Schön. Ich bin urlaubsreif. Du fährst auch in Urlaub?
Ja, ich bin im Prinzip schon weg und beziehungsweise wenn die Folge erscheint, bin ich schon wieder da. Aber das ist, Also ich fahre jetzt kurz nach der Aufnahme fahre ich weg und wenn am 15. wir die Folge veröffentlichen, dann bin ich schon wieder zu Hause.
Wo geht's hin?
Ganz simpel, einfach nur auf die andere Seite von Schleswig-Holstein an die Ostseeküste. Nach Surendorf, das ist in der Mitte ungefähr zwischen Kiel und Eckernförde. Und da war ich mal dienstlich auf dem Campingplatz und fand das total schick da, einfach von der Lage her, weil man da einfach so eine schöne Bucht hat, so eine Ostseebucht und einen schönen Blick aufs Wasser vom Campingplatz aus. Und da habe ich mir dann gleich ein paar Wochen später was reserviert, als feststand, dass meine Frau auf Studienreise fährt, 10 Tage New York, die feinen Herrschaften. Da habe ich gedacht, da muss ich was ähnlich Cooles machen und zumindest dann den Campingwagen irgendwie mal wieder benutzen.
Mhm. Wolltest du nicht noch mit dem Campingwagen in die Werkstatt? Ist das erledigt?
Ja, da ist also Werkstatt ist übertrieben gesagt. Ich habe hier jemanden gefunden, also auf meiner Hunderunde sonntags beim Bäcker vorbei. Dann komme ich an einem Haus längs, wo ein Schild davor steht von jemandem, der von sich behauptet, Service und Wartung für Truma-Heizungen zu machen. Und da habe ich gedacht, jo, wenn das da dran steht, dann wird das wohl hinhauen. Habe den angerufen und habe gesagt, Mensch, meine Heizung ist kaputt, die springt nicht mehr an, können Sie mir da helfen? So, dann hat er gesagt, ja klar kann ich. Und dann dachte ich mir, dann wäre es ja schlau, dahin zu fahren, halt irgendwie so einen kleinen Krauter um die Ecke zu unterstützen, anstatt irgendwo das Großunternehmen, bei dem ich sonst immer bin. Weil ich gedacht habe, dann wird es vielleicht auch ein bisschen günstiger oder irgend sowas. Und so richtig zufrieden war ich damit am Ende dann aber doch nicht, weil das Problem ist nicht so richtig gelöst, es ist nur verlagert, also wir hatten ja die Schwierigkeit, dass die Heizung nicht mehr ansprang, das ist jetzt gelöst, sie bleibt dann aber nicht an, nach ein paar Minuten geht sie wieder aus und um das zu beheben, müssten wir ein neues Zündventil einbauen lassen, das kostet aber 200 Euro und bis dahin bin ich eigentlich noch zufrieden, also ich finde, der hat an für sich so, seine Arbeit hat er gut gemacht, dass die Heizung er hat die sauber gemacht, er hat die durchgecheckt, das ist alles okay und er hat dann auch völlig zu Recht, wie ich finde, gesagt, ja, wenn ich jetzt das Problem lösen soll, wird es aber teuer, was soll ich jetzt machen? So, bis dahin ist alles in Ordnung. Was ich nicht so cool finde, ist, wie es nach der Reparatur im Wohnwagen aussieht, der hat da einfach nicht sauber gemacht und er hat, als er den Wohnwagen verlassen hat, die Heizung angelassen, weil sie halt gerade so schön lief und sagte mir das erst, als ich schon fast weg war bei ihm. Also wir haben uns bei ihm zu Hause getroffen, um zu bezahlen und der Wohnwagen steht woanders, weil er bei sich keinen Platz hat, wo ich den hätte hinstellen können. Und das hätte ich halt im Zweifel nicht gewusst, wenn er es nicht jetzt dann noch im letzten Moment mir erzählt hätte. Das heißt also, die Gasflasche war noch aufgedreht, das Ventil von der Heizung war noch aufgedreht und was ich am schlimmsten fand, der Gaskasten war nicht abgeschlossen. Also der musste ja ran, um die Heizung, das Gas aufzudrehen und er hätte dann wenigstens wieder zuschließen können, finde ich. Und das finde ich halt, also das ist halt mindestens unzuverlässig oder mindestens schlampig und das, nee, möchte, also nee, das kenne ich anders und das möchte ich auch so nicht haben. Und ich möchte vor allem auch gerne, nachdem ich jemanden bezahlt habe, eine Rechnung oder eine Quittung haben. Gab es auch nicht.
Oh, okay.
Ja, also werde ich da halt nicht mehr hingehen. Wie gesagt, er hat das, was er gemacht hat, die Arbeit, die beauftragt war, die ist in Ordnung und das ist auch überhaupt keine Frage. Nur halt so die Details danach, wo ich halt auch Wert drauf lege, machen mich nicht zufrieden.
Okay, jetzt habe ich aber zwei Fragen. Aha. Die läuft aber trotzdem nicht zu seiner Zufriedenheit, obwohl du sie ja reparieren lassen hast. Und B, er hat auch die Truma-Spinne nicht gefunden.
Er hat, also ich habe ihn explizit auf die Truma-Spinne angesprochen, aber das war nicht das Problem. Also die Truma-Spinne gibt es.
Nein,
und das halt nicht so. nicht so, wie ich es geschildert habe. Okay. Es ist wohl so, dass also der Brenner von so einer Heizung, das ist so ein 12 cm langes Rohr mit so einem leichten Knick am Ende. Und auf der anderen Seite, wo das Rohr halt sozusagen offen ist, da sitzt die Spinne gerne und baut sich da ein Nest. Und dann dieses Nest verändert dann die Flamme. Dann ist keine blaue Flamme mehr, sondern eine gelbe. Und die brennt dann anders oder mit einer anderen Temperatur. Und dann geht die Heizung aus. Aber es liegt tatsächlich, es kann auch daran liegen, dass da eine Spinne ist.
Sieht man die Flamme von außen? Also kann ich mich jetzt daran orientieren und sagen, beim nächsten Mal, wenn bei uns an der Heizung irgendwas nicht stimmt, schauen wir mal nach, welche Flamme da rauskommt? Nee.
Also meine Heizung hat so ein Sichtfenster, wo ich die Flamme sehen kann.
Ah.
Okay. Und da leuchtet es halt blau. Und blaues Licht macht ja glücklich, wie wir alle wissen. Und wenn es dann da gar nicht leuchtet oder wenn die Flamme immer wieder ausgeht, dann müsstest du eigentlich auch sehen, dass es da gelb ist. Würde ich jetzt mal, also keine Ahnung, ob wir so weit überhaupt dann kommen, aber dieses Spinnenproblem, das ist bekannt.
Okay. Ja gut, und jetzt hast du dafür bezahlt, dass er dein Problem mit der Heizung löst, aber es ist ja nicht komplett gelöst.
Es ist verlagert, also man kriegt die Heizung jetzt wieder an und das ist ja das, was ich hauptsächlich wollte. Es wäre natürlich schön, wenn sie dann auch anbleiben würde.
Ja,
und dafür wäre eben ein teures neues Teil notwendig, wo ich jetzt erstmal im ersten Überschwang der Emotionen gesagt habe, naja, vielleicht geht es ja auch so. Es hängt halt immer so ein bisschen davon ab, wie lange die Heizung jetzt brennt. Ne? Mhm. Also wir haben die sowieso in der Regel irgendwie eine Stunde an. Gut, wenn es natürlich so kalt ist wie da letztens auf dem Campingplatz, dann hätten wir es länger anhaben müssen. Aber normalerweise machen wir es so, dass wir, wenn es kalt wird, abends die Heizung mal eine Stunde brennen lassen, drehen sie dann ab und gehen ins Bett. Und meistens reicht das dann auch über Nacht.
Okay.
So, dass wir da so eine gewisse Grundwärme einfach drin haben, die dann sich über Nacht verzieht.
Okay. Na gut.
So, und das war jetzt, also das ist halt so auch der Gedanke gewesen, mit dem ich da weggegangen bin, dass ich mir erstmal angucken möchte, ob das für uns funktioniert, ob das so wie es jetzt ist, ob ich damit zufrieden sein kann. Inzwischen glaube ich nicht, dass ich es bin, weiß ich aber auch noch nicht. Also je länger ich drüber nachdenke, möchte ich das eigentlich noch gemacht haben, aber halt nicht bei ihm.
Okay. Ja, ich wüsste es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob ich darauf verzichten könnte.
Na, und es ist wohl unterschiedlich, wie lange die Heizung brennt. Also er hat, als wir telefonierten, als er mir das erklärt hat, ist die Heizung irgendwie in der Zeit zweimal ausgegangen und deswegen dauerte das Gespräch auch immer länger, weil er während des Telefonats dann noch in der Heizung drinsteckt und sagte, du Sau, warum hörst du denn jetzt auf zu brennen? Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Und dann, als wir, als das Gespräch dann zu Ende war, hat er noch dreimal gesagt, ach Mensch, die Heizung läuft ja immer noch. Ach, das ist ja toll und die läuft ja noch und die brennt ja auch so schön. Also die hat so ein schönes Flammenbild und das verlängerte das Telefonat dann nochmal. Das war sehr absurd.
Aha. Na, da bin ich mal gespannt, was du da machen wirst. Ob du dich noch entscheidest, dann den Wagen nochmal wegzugeben.
Ja, also ich denke schon, dass wir uns da vielleicht so Richtung Saisonende dann nochmal oder möglicherweise auch erst im nächsten Frühjahr, ich weiß es noch nicht. Also das ist ja jetzt nichts, was akut Not tut, weil wenn die Heizung wirklich jetzt nicht so funktioniert, wie wir es brauchen, dann haben wir halt den Elektroheizlüfter vom letzten Mal noch drin und dann müssen wir einfach mal gucken, wie hoch der Leidensdruck nachher tatsächlich ist bei uns.
Ja,
mal sehen. Das müssen wir uns jetzt halt erstmal angucken. Jetzt fahre ich ja erstmal ein paar Tage damit weg und dann werde ich das ja sehen.
Ja, und da wirst du nur schönes Wetter haben, weil die nächsten 3 Wochen wird es herrlich werden im Norden. Da bin ich überzeugt von.
Das tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass es dass ich wirklich gutes Wetter haben werde, weil so der typische schleswig-holsteinische Sommer sieht so aus, dass man so ab Ende Mai fängt das langsam an, dass das Wetter schön wird. Dann so Mitte Juni ungefähr ist es dann richtig schön. Und sommerlich und das gibt auch ungefähr die Wettervorherschau gerade her und dann so kurz vor der Kieler Woche, da kippt es dann und dann regnet es in der Regel durch und bis August und dann fängt es manchmal nochmal an, dass man nochmal ein bisschen Sommer hat. Also ich bin sehr guter Dinge.
Okay, schön, das freut mich. Ich bin nämlich auch nochmal im Norden unterwegs und da möchte ich dann auch schönes Wetter haben.
Ja, da bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Also ich drücke dir die Daumen.
Ja. Jo, ich bin ein bisschen weiter östlich. Ich habe nämlich knapp zwei Wochen Urlaub auf Rügen gebucht.
Ja.
Und werde noch ein paar Tage dorthin fahren. Also der Wohnwagen bleibt in der Garage. Ich muss mich leider alleine auf den Weg machen und deswegen habe ich mir dort oben eine kleine Pension rausgesucht, wo sehr, sehr einsam und sehr ruhig und in einem Naturschutzgebiet liegt und wo ich dann den ganzen Tag nur dort sitze und aufs Wasser raufschaue.
Super, das ist genau das Richtige. Das ist nämlich ja auch ungefähr das, was ich vorhabe für meinen Urlaub.
Wobei du vor deinem eigenen Wohnwagen sitzt und ich halt leider nur vor meinem Zimmerchen, aber trotzdem, ich freue mich drauf.
Ist ja wurscht, Hauptsache sitzen und Ausblick aufs Wasser haben, das ist doch das Gute.
Und Fischbrötchen.
Ja, sehr gut, sehr gut. Auf Rügen, sagst du?
Ja.
Das ist da war ich tatsächlich noch nicht.
Nee.
Da kannst du, also wenn dich die Langeweile packt, und du unbedingt irgendwas anderes sehen möchtest als die Insel, dann kannst du ganz toll nach Stralsund fahren, denn da ist das Ozeaneum. Mhm. Das ist ein riesengroßes, so ein Aquarium halt, also mit mehreren ganz vielen Becken, die heimische Fische, exotische Fische und so weiter haben. Das ist wirklich riesengroß, ganz, ganz toll. Und die haben vor allem ein Aquarium, also ein Großbecken. Da ist allein die Scheibe, durch die du in dieses Becken guckst, ist 60 Quadratmeter groß. Da schwimmen tausende Fische drin. Und es ist eine Sensation, da sich hinzusetzen und einfach eine Stunde diesen Fischen zuzugucken. Du fährst so unfassbar runter, das ist so großartig. Also das kann ich sehr empfehlen, wenn dir die Insel zu viel werden sollte, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe.
Glaube ich auch nicht, aber es wäre halt ein schönes Schlechtwetterprogramm, falls jetzt deine Vorhersage nämlich nicht zutreffen würde. Dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, dorthin zu fahren, ja.
Also die Vorhersage bezieht sich hauptsächlich auf Schleswig-Holstein und vor allem auf den Bereich Kiel, weil das eben an der Kieler Woche hängt mit dem Wetter. Ja. Deswegen so ganz genau, wie das auf Rügen ist, weiß ich nicht. Die behaupten ja immer, sie wären die Insel mit den meisten Sonnenstunden in Deutschland.
Ich glaube, sie haben schon 2 oder 3 Jahre, haben sie das, glaube ich, auch hinbekommen, so viel ich weiß. Wir hatten doch das Thema mal. Kann mich nicht mehr dran erinnern.
Ja, es gibt aber ungefähr 4 Inseln, die das von sich behaupten. Also Usedom sagt das auch. Ja. Sylt traut sich nicht, das wäre ein bisschen vermessen. Nee, aber tatsächlich, also es soll sehr, sehr schön sein auf Rügen. Ich höre sehr viel Gutes von der Insel. Man muss allerdings aufpassen an den Kreidefelsen. Die bröckeln wohl ein bisschen, da stürzt immer mal jemand ab. Also da bitte Abstand halten.
Ja, ich passe auf mich auf, sonst musst du dir eine neue Podcast-Kollegin hier suchen.
Nee. Und das wäre ja noch das Schlimmste, was passiert. Ja. Hallo.
Nee, wird mir nichts passieren. Ich passe schon auf mich auf.
Das finde ich gut.
Ich war aber schon ein paar Mal auf Rügen, also ich kenne es schon. Es ist meine Lieblingsinsel. Ich fahre wahnsinnig gerne dorthin und das war jetzt auch so ein bisschen die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich kenne mich schon ein bisschen aus und dadurch, dass ich hier alleine fahren muss, bin ich dann nicht so ganz so fremd. Ich fremdel dann nicht so sehr und deswegen habe ich gesagt, ja, dann fahre ich dort in die Gegend und werde mir ein Fahrrad ausleihen. Meine Pension hat mir auch schon mitgeteilt, dass die Fahrräder zur Pension geliefert werden. Ich brauche bloß sagen, was ich haben möchte und am nächsten Tag wird es hingeliefert. Dann brauche ich da nicht mal.
Das ist aber ja sehr komfortabel. Ja, schön.
Da war ich auch ganz erstaunt. Ich habe hingeschrieben, habe gesagt, ja, ob sie zufällig Fahrräder verleihen, weil ich das jetzt an der Mosel nämlich auch hatte. Da war ich bei einem Winzer, der hat den Fahrradverleih im Haus gehabt. Da brauchte ich dann auch nicht mit dem Auto irgendwo hinfahren, das Auto dort abstellen und losradeln, sondern ich konnte gleich von der Haustür wegfahren. Das war sehr schön und deswegen habe ich jetzt meine Vermieter dort auf Rügen angeschrieben und gefragt, ob das zufällig bei ihnen auch möglich wäre oder ob fußläufig irgendetwas in dieser Art zu finden sei. Und da haben sie mir sofort zurückgeschrieben und haben gesagt, es sei überhaupt kein Problem. Ich soll heute sagen, was ich für ein Fahrrad möchte, E-Bike oder ein normales Bike. Und am nächsten Tag wäre das Fahrrad dann zur Verfügung. Und falls ich gleich am Tag meiner Ankunft schon fahren möchte, soll ich halt rechtzeitig Bescheid geben. Dann würden sie es schon vor die Tür stellen. Ein toller Service, finde ich. Ich freue mich schon
drauf. Sensationell. Mhm. Also das ist ja toll. Mhm. Naja gut, aber die sind natürlich auch den Touristen gewöhnt. Also Rügen ist ja auch so eine Insel, wo auch gar nicht so wenig los ist touristisch. Mhm. Und dann müssen die wahrscheinlich auch so ein bisschen den Service-Gedanken leben, ne?
Ja. Und auf der Homepage steht auch drauf, dass Rügen sehr schön mit dem Fahrrad zu erradeln ist. Und das, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Damals hatten wir allerdings noch kein E-Bike, sondern ein normales Fahrrad. Und da kam es ja doch öfters mal vor, gegen den Wind zu radeln. Und da war ich dann schnell unten durch. Da ging nichts mehr. Aber inzwischen bin ich ja auch ein bisschen trainierter und denke schon, dass ich das hinkriege. Ich werde mal mit dem normalen Fahrrad anfangen. Und wenn das nicht klappt, kann ich ja durchaus sagen, ich möchte morgen bitte ein E-Bike haben. Und dann ist halt am nächsten Tag das E-Bike da.
Und dann, Weltklasse.
Ja, dann schaue ich mal, wie das hinzukriegen ist. Mir graut es nur so ein bisschen vor der langen Fahrt. Also ich muss mal so mit 10-11 Stunden mit Pause einrechnen und da habe ich ein bisschen Angst. Und jetzt sammle ich schon sämtliche Podcasts, damit die mir die Zeit vertreiben auf dem Weg dort hoch.
Ja, ich habe auch schon für meinen Urlaub eine Podcast-Bugwelle mir in meinen Podcatcher reingesammelt, weil ich halt nicht weiß, ob ich da genug Netz habe, um gegebenenfalls was runterzuladen.
Stimmt.
Ob es WLAN gibt, wie der LTE-Empfang ist, keine Ahnung. Und deswegen habe ich jetzt einfach auch bewusst ganz viele neue Podcasts und Einzelepisoden mir reingezogen in den Podcatcher und habe jetzt irgendwie 81 Stunden Material, da komme ich, glaube ich, mit hin.
Ja,
das wären dann ungefähr 10 Stunden Podcast-Konsum am Tag. Ja. Und ich bin sicher, dass das klappt.
Ansonsten produzierst du selber, aber dann ist ja immer noch das mit dem Uploaden eine Schwierigkeit.
Genau.
Jo, ich habe noch ein Thema mitgebracht, wieder aus Augsburg.
Mhm.
Also Augsburg war richtig präsent jetzt in meiner Bubble in letzter Zeit. Vor ungefähr einem Jahr hat Augsburg an zwei Haltestellen, ich glaube, es waren Straßenbahnhaltestellen, LED-Leuchten im Boden versenkt, die Leute davor warnen sollten, dass der Bus bzw. die Straßenbahn angerollt kommt, weil es sehr viele Leute gibt, die die ständig auf ihr Handy schauen und nicht darauf achten, dass da ein Fahrzeug angerollt kam. Und da haben sie eben sich das ausgedacht, dass sie diese LED-Leuchten im Boden versenken, um davor zu warnen, wenn da Fahrzeuge kommen. Und das Projekt ist anscheinend weltweit jetzt eingeschlagen. So hat zum Beispiel die Washington Post schon darüber geschrieben und auch eine große japanische Zeitung hat darüber berichtet, ebenso wie in Südamerika, Mexiko, Australien. Die haben also dieses Thema aufgegriffen und beobachten das jetzt und wollen das eventuell bei sich auch einführen, weil sie eben das Gleiche beobachtet haben, dass die Leute auf ihr Handy starren und nicht darauf achten, was der Verkehr macht und dass der Bus da angerollt kommt. Augsburg ist ein Vorreiter in der Rolle.
Ich bilde mir auch ein, gelesen zu haben, dass, eine niederländische Stadt das auch schon übernommen hat, das Prinzip.
Habe ich auch irgendwas vorbeifliegen sehen, richtig. Aber weiß nicht mehr welche, gell? Rotterdam?
Nö, weiß ich nicht mehr. Nee. Keine Ahnung. Mhm. Aber also ich finde die Idee einfach sensationell großartig.
Ja, aber auch traurig.
Weil es, ja, traurig, schmaurig. Aber du musst ja irgendwas tun. Und Leute sind halt auch einfach dämlich und man muss ja einfach immer mit der Idiotie der anderen rechnen. Ich finde das einfach großartig, dass sie auf so eine Idee kommen und sagen, naja gut, okay, die Idioten mit ihren Smartphones, die immer die ganze Zeit runtergucken, die müssen wir auch irgendwo abholen. Und das finde ich total gut.
Also ich finde es schlimm. Ich finde es echt schlimm, dass man jetzt mit der Blödheit, das ist ja wie in Amerika mit diesem Hinweis, im Wohnmobil verlassen Sie während der Fahrt nicht das Cockpit. Also das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir an die Stirn schlage.
Ja, das ist ja aber auch, bei denen heißt der Tempomat eben Cruise Control, also Reisekontrolle. Und da gibt es halt Leute, die glauben, dass es eben ein Autopilot ist. Also das...
Du merkst schon, was du da gerade sagst, oder du merkst es.
Ja, na klar, natürlich merke ich es. Sicher, aber das ist ja ein anderes Level von Idiotie.
Findest du?
Ja, klar. Genauso, dass sie auf Kaffeebecher Vorsicht heiß schreiben. Also das ist ja meine Hoffnung, dass der Kaffee im Becher möglichst heiß ist. Ich finde, dass das was anderes ist.
Ich habe gerade den Verdacht, dass du nämlich einer bist, der davon Nutznießer wärst. Du läufst
den ehrlich? Ja. Meinst du?
Ja.
Nee.
Deswegen verteidigst du das jetzt so. Ja, ja.
Ist doch eine grandiose Serviceleistung. Ich verstehe das gar nicht. Wo jetzt, weißt du, im einen Moment freust du dich über dass dir ein Fahrrad geliefert wird und dann in einer anderen Stadt wird dir Verkehrssicherheit geliefert. Das findest du doof. Ich verstehe es nicht. Okay. Geben die sich so eine Mühe und dann machst du das so runter. Ich verstehe. Also bitte.
Ach ja, schön.
Etwas anderes, das um die Welt geht, ist die ostfriesische Teezeremonie.
Okay.
Die ostfriesische Teekultur soll nämlich Weltkulturerbe werden, ins bundesweite Kulturerbe, Verzeihung. Das ist also wie man einen Ostfriesentee zubereitet, auch der sogenannte Blaudruck, also dieses typische Muster auf den Ostfriesengeschirr, auch das kommt in die nationale Liste der immateriellen Kulturerbe.
Ich überlege gerade, ob das jetzt bahnbrechend ist. Für euch vielleicht schon. Ist das was Besonderes?
Auf jeden Fall der Blaudruck, geht um die Tücher, um die Tischtücher. Ja, okay. Das auf jeden Fall ist eine spezielle Veredelungstechnik, okay, die erhaltenswert ist. Und dann gibt es also diese Teekultur in Ostfriesland, gibt es seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Mhm. Da gibt es also richtig eine Zeremonie mit bestimmten Teemischungen, mit Porzellanen und dass man eben dann eben auch ein gewisses Zubereitungsritual hat. Mhm. Und diese Zubereitungsrituale werden regelrecht vererbt in den Familien. Und in dem Sinn kann man schon sagen, dass es Teil der regionalen kulturellen Identität ist.
Ah ja, okay. Ja gut, wenn du mir das so erklärst, natürlich. Ich war jetzt als Süddeutsche natürlich dem Ganzen ein bisschen weit weg. Ich habe jetzt irgendwelche Parallelen zu hier unten gesucht, dass, keine Ahnung, die Form der Käselöcher oder im Emmentaler oder so, ob das vielleicht auch irgendwie Weltkulturerbe werden kann. Ich habe jetzt echt überlegt, wie man das jetzt vergleichen könnte.
Also inzwischen sind 34 Einträge in der nationalen Kulturerbeliste drin, zum Beispiel auch das Sternsingen, das Kneipen, also diese Kneipkuren, das Schützenwesen, siehst du, genau, und das unter anderem auch das ehrsame Narrengericht von Grosselfingen, und das klingt ja auch sehr nach Süddeutschland.
Weiß man
Narren nicht. Haben wir ja hier nicht.
Aber ich glaube, du suchst dir eine neue Podcast-Kollegin. Das ist ja wohl. Jetzt schlägt's 13.
Sehr schön, so eine halbe Sekunde Versatz. Was so. Ist hier los?
Ich habe jetzt einen Leuchtturm im Garten stehen, sag ja nichts Falsches.
Da wollte ich dich auch noch sehr drauf ansprechen. Was ist denn los? Warum steht da auf einmal ein Leuchtturm im Allgäu im Garten? Wo kommt das denn her?
Eigentlich darf ich es ja noch gar nicht verraten, weil nämlich in meiner Podcast-Folge vom 16. dann dir das Ganze aufgelöst wird. Aber natürlich exklusiv jetzt hier für die Hörer des Nord-Süd-Gefälles fange ich schon mal an zu teasern, was es damit auf sich hat. Ich wollte schon immer mal entweder eine Windmühle, nein, fange ich so rum an. Ich wollte eine Windmühle in meinem Garten stehen haben, irgendwann einmal, wenn ich einen eigenen Garten habe. Weil mein Opa hatte eine Windmühle in seinem Garten. Und wenn ich als kleines Kind zu Besuch zu meinem Opa gegangen bin, der am anderen Ende von Deutschland gelebt hat, dann wollte ich immer diese Windmühle als erstes sehen. Also ich habe einen riesen Gezeter gemacht, habe meine Eltern angeschrien, sie sollen gefälligst stehen bleiben. Ich will die Windmühle zuerst sehen. Irgendwann, als ich dann erwachsen war und selber in Urlaub gefahren bin, habe ich mich...
Hast du das weitergemacht? Also.
Nein, habe ich mich in Leuchttürme verliebt und finde Leuchttürme so herrlich. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, naja, vielleicht doch keine Windmühle, sondern einen Leuchtturm. Aber kann man das machen, in den Allgäuer Bergen, in einen Allgäuer Garten einen Leuchtturm stellen, ist ja schon ein bisschen albern. Ja... Es ist aber ein wirklich großer Traum geblieben und am vergangenen Wochenende habe ich Besuch bekommen, Überraschungsbesuch, und wusste nichts davon, habe die Tür geöffnet und da steht die Silke, die Mini-Lancelot, eine unserer Hörerinnen, vor der Tür und meinte, ich soll doch mal mit rauskommen. Ich kürze hier mal so die Geschichte ein bisschen ab. Jedenfalls haben ungefähr 17 Hörer von mir, die in der Lese-Challenge, die ich veranstalte, und in der Kick-Tipp-Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe, haben gesammelt, um mir eben einen Leuchtturm zu kaufen.
Wie großartig.
Und die stand vor der Tür und hat mich rausgeholt und hat gesagt, jetzt kommst du mal mit vor zur Garage, und ich komme ums Eck rum und da steht da ein 1,40 Meter großer, rot-weiß gestreifter
Leuchtturm. Der ist ja fast so groß wie du.
Ja. Und der leuchtet. Das ist
ja, auch das noch, das ist ja herrlich.
Ja.
Ach, wie schön.
Der ist mit Solar ausgestattet. Und der kann entweder mit Bewegungsmelder, also wenn jemand dran vorbeigeht, geht der Leuchtturm an. Oder ich kann ihn auch auf Dauerbeleuchtung stellen. Er dreht sich zwar nicht, also er blinkt nicht, aber da ich ja einen Elektriker am Haus habe, dann könnten wir das vielleicht auch noch so hinkriegen.
Ja, das ist ja wohl das Kleinste an Leuchten. Also drehen muss ich das ja schon oder zumindest blinken.
Ach, ich weiß nicht. Wenn ich so auf meiner Terrasse sitze und er leuchtet in eine Richtung und da, ach, wäre ich auch mit zufrieden, ganz ehrlich. Aber ich finde es so herrlich. Ich werde jetzt immer an diese Gruppe erinnert und an diese beiden Aktionen, die wir da gemacht haben. Und es ist wirklich ein Traum. Ich fand das so toll. Und das ging mir so zu Herzen. Ich habe echt ein Tränchen verdrückt. Das ging mir wirklich
so nah. Ja, das kann ich mir aber vorstellen. Ja, natürlich. Also Sensation auf jeden Fall. Also das ist ja ganz was Fantastisches.
Und dann haben wir ein kleines Schildchen lasern lassen und da stehen ihre Namen drauf. Und dann habe ich auch noch die Erinnerung an die Gruppe. Und ach, es ist schön. Es ist richtig schön. Ja, und dann habe
ich schlecht,
noch ein paar andere Geschenke gekriegt, aber das wird dann wirklich erst in der Hörmupfel verraten.
Ja, das ist dann auch ein Teaser, der sich lohnt, glaube ich. Ja, fantastisch.
Und der Leuchtturm, der gehört ja hier rein, das muss man ja schon sagen.
Ja, ich habe ja lange Zeit so einen Geheimplan gehabt, dass wenn irgendwann mal alles Norddeutsche sozusagen in meinem Leben zusammenbrechen sollte, dann würde ich nach Süden ziehen, würde mir auch irgendwo ein Haus mit Alpenpanorama zulegen und dann ganz viele Nautiquitäten im und am Haus anbringen. Also ein Steuerrad, so eine Steuerbord, Backbordleuchten und so eine Geschichten. Und dann würde ich immer im Fischerhemd mit so einer Kapitänsmütze vor dem Haus sitzen, Pfeife rauchen und würde irgendwelche Dünnches erzählen, Seemannsgarn spinnen.
Da musst du aber noch ein bisschen warten, bis der Bart grau ist, den du hast.
Ja, das dauert nicht mehr lange. Aber dann müssten mich alle mit Herr Kapitän anreden, das wird super.
Und immer wenn ein Schiff vorbeikommt, klingt das Horn.
In Bayern mit Alpenblick kommen keine Schiffe vorbei, oder doch? Habe ich irgendwas verpasst?
Dann hält sich die Lärmbelästigung wenigstens in Grenzen.
Genau, richtig. Aber vielleicht hätte ich ein Nebelhorn als Türglocke, den Klang zumindest. Mm. Muss ja kein richtiges sein.
Mm. Auffallen um jeden Preis.
So toll. Ja, genau. Statt Gartenzaun so Tampen. Ja.
Aha.
Das wird super. Das wird richtig gut.
Ah, wir erzeugen hier schon ganz schön Kopfkino heute, glaube ich. Ich habe auch was zum Kopfkino beizutragen. Achtung, es geht um Giftschlangen. Ist schon eine Weile her. Wollte ich schon zur letzten Episode mitbringen, aber da haben wir so viel verquatscht uns, dass es da nicht mehr reingepasst hat. Im April wurden nämlich aus einem Reptilienzoo bei uns hier in der Nähe in Scheidegg im Westallgäu zwei Giftschlangen geklaut. 1,4 Meter lange Vipern. Bei den Schlangen handelt es sich um sogenannte Mangvipern. Sagt mir jetzt nicht viel, aber sie sind grün-gelb gemustert und eben hochgiftig. Und die Polizei hat damals um Hinweise gebeten, wer solche Schlangen irgendwo im Terrarium entdeckt hat, weil sie nämlich davon ausgehen, dass das wirklich gezielt geklaut wurde. Also da ist keiner eingebrochen und hat mal geguckt, was er mitnehmen kann, sondern diese Schlangen muss man schon ganz explizit anfassen und mitnehmen und die müssen sich ausgekannt haben. Ich habe inzwischen nochmal gegoogelt, ob diese Schlangen inzwischen wieder aufgetaucht sind, aber ich habe leider keine Informationen gefunden. Also sie scheinen immer noch weg zu sein und sich irgendwo zu verstecken in einem Privathaushalt.
Wo wohnen diese Mangvipern normalerweise? Was mögen die so? Weißt du das?
Nee, kann ich dir nicht sagen.
Gucken wir doch mal schnell.
Mangvipern.
So, das ist natürlich auf Englisch die Wikipedia-Seite dazu.
Die ermittelten Beamten gehen davon aus, dass der Diebstahl zielgerichtet erfolgte. Ja, genau, aber nein, woher die kommen und ob die ein gewisses Umfeld brauchen, steht leider nicht drin.
Im südlichen China sind die normalerweise beheimatet und sie stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Also vielleicht liegt es auch daran, dass sich bisher noch keiner gemeldet hat, denn die dürfen eigentlich nicht gehandelt werden, die Tiere.
Das würde bedeuten, wenn jemand versucht, die Dinger zu verkaufen, wird das schwer haben, also vielleicht doch eher in Privatbesitz, um seine eigene Sammlung zu vervollständigen.
Ja, also mutmaßlich hat die jemand sich illegal beschafft, wenn da jetzt nicht irgendwie ein Schlangenzoo oder so ein Terrarium, ein öffentliches in der Nähe ist, wo sie vielleicht ausgebrochen sein könnten.
Hast du das auch mit diesen seltsamen Schnecken gelesen zufällig?
Welche?
Wie heißt denn Jeremy aus London? War das London? Ich glaube, das war England, das müsste London gewesen sein. Da war Jeremy und der hatte eine linksgedrehte, also normalerweise sind Schnecken rechts gedreht.
Aha.
Schneckenhäuser, und die war links gedreht. Und nun hat, ich weiß nicht mehr, ob es ein Zoo war oder ein Privatzüchter, keine Ahnung, hat jetzt eben diese Schneckenart gesucht, und zwar linksgedrehte, um damit die sich paaren können. Und der hat dann einen Aufruf gestartet, soviel ich weiß, sogar auf Twitter, hat dann auch zwei, die sind ja Zwitter, diese Schnecken, die sind ja nicht männlich-weiblich, sondern sind Zwitter, also hat er noch zwei zusätzliche bekommen und wollte jetzt, dass die sich paaren. Jetzt haben aber die beiden Neuzugänge sich gepaart, aber nicht Jeremy. Ja. Und der ist jetzt immer noch solo.
Das ist ja auch blöd.
Ja, kommen drei sind einer zu viel, oder wie heißt das?
Ich glaube, das liegt aber an was anderem. Hm? Ich habe gerade mal danach gegoogelt, und zwar liegt es daran offenbar, dass Jeremy auch noch ein ganz anderes Problem hat. Denn genauso wie sein Schneckenhaus ungewöhnlich ist, liegen auch seine Geschlechtsorgane untypisch auf der anderen Seite.
Ja, aber das also, würde doch
den
anderen auch so gehen, oder? Die anderen beiden neuen müssten ja dann auch auf der anderen.
Ach so, die waren Seite. Auch. Ach so, okay, ja, nee, dann ja.
Dann muss es doch eigentlich wieder passen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus.
Ist ja auch wurscht. Wir verlinken das auf jeden Fall nochmal. Es gibt auch einen Twitter-Account, Lefty Snail, bei Twitter. Das ist der Twitter-Account von Jeremy.
Süß. Und steht da gerade aktuell etwas, ob da inzwischen eine Lösung gefunden wurde, ob er jetzt noch Single ist?
Ich bin gerade dabei, die Seite zu laden. Moment.
Die Vorstellung, rein die Vorstellung. Sehr geil.
Großartig. Warte mal. Mein Computer ist heute sehr langsam.
Wobei ich daraus gelernt habe, dass die Twitter sind. Also bei Würmern habe ich es gewusst, aber bei Schnecken habe ich das nicht gewusst.
Tja. Das geht jetzt hier gerade nicht so richtig draus hervor, ob die schon jemanden gefunden haben für ihn.
Also, wir verlinken auf jeden Fall mal den Twitter-Account, und dann kann man sich auf den neuesten Stand bringen.
Genau.
Sehr schön.
Unfassbar. Unfassbar.
Wie komme ich jetzt von Giftschlangen und von Jeremy auf Frauen, die vor maskierten Männern flüchten?
Gott. Vielleicht haben diese speziellen Frauen sowohl Angst vor Schlangen als auch vor Schnecken.
Naja, da gewinnst du keinen Preis. Also gut, eine Frau flüchtet nachts vor einem Maskierten. Und zwar ist das in Kenton passiert. Und das hat die Allgäuer Zeitung aufgegriffen und hat sich nun Gedanken gemacht, wie Frauen sich in Kempten sicherer fühlen könnten. Und die Polizei sagt zwar, dass Kempten relativ sicher ist und dass die Straßenkriminalität im Vergleich zum Vorjahr um 20% abgenommen hat. Aber die Polizei empfiehlt auch weiterhin, entweder dann ein Taxi zu nehmen oder in Begleitung nach Hause zu laufen. Wenn man das nicht kann, soll man doch bitte, wenn man sich verfolgt fühlt, die Straßenseite wechseln, um zu testen, ob man wirklich verfolgt wird oder ob das nur Zufall ist, dass dort hinter einem einer läuft. Generell sollte man Lärm, Licht und Leute aufsuchen, sprich nicht in dunklen Ecken rumlaufen, sondern wirklich bei hell erleuchteten Straßen entlanglaufen. Pfefferspray empfiehlt die Polizei nicht, weil das die Anwendung sei auch, die sollte auch gelernt sein, dass man weiß, wie es geht. Außerdem ist der Einsatz von Pfefferspray nur erlaubt, wenn es angemessen ist. Und das ist immer so ein Streitfall. So, das sind die Informationen von der Polizei, die ich daraus entnehmen konnte aus dem Bericht. Und ich wusste aber nicht, und deswegen habe ich das Thema mitgebracht, dass es sogenannte Heimwegtelefone gibt. Wusstest du davon? Kennst du das?
Nachdem mich das ja nicht betrifft als Mann, ist das bei mir noch nicht aufgetreten. Was ich aber weiß, ist, also dass, wenn ich allein unterwegs bin irgendwo nachts in der Stadt, dass ich mich da mitunter auch ein bisschen unwohl fühle, wenn mir zum Beispiel eine Frau entgegenkommt. Also ich wechsle dann bewusst die Straßenseite, weil ich verhindern möchte, dass die sich unwohl fühlt.
Ui, aha.
Zum Beispiel. Also, und das ist halt so irgendwie, also das ich finde das sehr schade, dass es einfach die Notwendigkeit dafür gibt, dass man nicht einfach, also natürlich kann man auch einfach ganz normal weitergehen, freundlich grüßen und sich ansonsten ignorieren. Aber ja, manchmal so situationsabhängig möchte ich da einfach dann Freiraum schaffen für jemanden.
Dass für sich gleich Entwarnung ist.
Genau.
Das ist ein guter Gedanke, ja. Das ist interessant, das habe ich so noch nie gehört, dass Männer das eventuell ins Auge fassen oder so denken.
Also gerade wenn es halt wirklich so super spät ist und kein Mensch mehr auf der Straße, ne, also hier Kleinstadt und so, dann mache ich das schon mal.
Nicht schlecht. Ja, dieses Heimwegtelefon, wie gesagt, das kannte ich nicht und fand ich sehr interessant, denn von Donnerstag bis Sonntag sitzen angeblich ehrenamtliche Mitarbeiter zwischen 20 und 24 Uhr und am Freitag und Samstag von 22 bis 4 Uhr morgens an den Telefonen und dann kann man dort anrufen. Allerdings ist das eine Berliner Nummer, 030 also. Und da fallen dann die normalen Festnetztarife an, aber die meisten haben ja inzwischen schon Festnetz Flatrates oder irgendwelche Freiminuten und da kann man das dann nutzen und dort anrufen und man gibt dann unterhält sich dann mit denen und gibt in regelmäßigen Abständen den Standort durch. Im Ernstfall könnten dann die Ehrenamtlichen dann die Polizei rufen, wobei ich ehrlich gesagt das ein bisschen seltsam finde, wenn die Leute in Berlin sitzen und ich hier unten im Allgäu in Kempten durch die Stadt gehe. Was sage ich denn dann? Sage ich dann so, ich bin gerade die Haubenschlossstraße eingebogen, laufe jetzt recht auf der rechten Straßenseite hinauf, jetzt kommt ein Auto hier vorbei, das ist etwas seltsam. Oder was mache ich da? Was ist das für ein Service? Nützt der überhaupt etwas?
Naja, also ich glaube, dass es im Wesentlichen darum geht, dass du einerseits dich nicht allein fühlst und dass du andererseits auch signalisierst, guck mal hier, ich stehe mit jemandem gerade in Verbindung, wenn jetzt irgendjemand was unternimmt und dann kriegt der andere das auf jeden Fall mit. Und natürlich kannst du halt immer mal ins Gespräch einflechten, so, keine Ahnung, ich biege jetzt hier beim Chagall oder keine Ahnung, bei irgendeiner Kneipe rechts ab. Und dann bin ich jetzt gleich zu Hause. Also auch das ist ja für einen potenziellen Angreifer, kannst du ja, je nachdem, wie du das Gespräch führst, den Eindruck erwecken, dass ganz in deiner Nähe jemand ist, der auf dich wartet. Und dass dadurch vielleicht einfach so eine psychologische Wirkung auftaucht, so, ach, da lasse ich lieber die Finger weg, da kriege ich nur Probleme. Dass also vielleicht jemand, der telefonierend selbstsicher durch die Stadt geht und so entspannt ist, dass er überhaupt keine Gefahr fürchten muss, strahlt natürlich auch jemand was etwas anderes aus als jemand, der klein und schwächlich aussieht und dann möglicherweise sich noch ständig umguckt und ein bisschen ängstlich wirkt.
Wobei eine Frau, die telefoniert und abwesend scheint, beziehungsweise abgelenkt scheint, doch auch eher angreifbar ist. Also wenn ich sehe, da ist jemand unkonzentriert und quatscht da ins Telefon rein und beachtet mich nicht, der kann ich eine ganze Weile hinterhergehen und gucken, wo sie denn hinläuft und wann sich ein günstiger Moment ergibt, als wenn jemand aufmerksam ist und sich umdreht und die Straßenseite wechselt und Licht sucht und ich weiß es nicht.
Ja, das ist halt, also ich glaube, vielleicht ist es wirklich dann keine Ahnung, wieso jemand tickt. Ja, ich sitze auch regelmäßig dienstlich in irgendwelchen Gerichtssälen und muss mir dann solche Storys anhören von Vergewaltigungen und so weiter. Keine Ahnung, was das auslöst, dass jemand sich so verhält. Aber wie gesagt, mein erster Gedanke, so wie du es jetzt gerade erzählst, sich aufmerksam verhalten, sich umdrehen, die Straßenseite wechseln, möglichst immer im Licht bleiben, das wirkt für mich nicht besonders selbstsicher, sondern ängstlich und strahlt damit dann eben auch eine gewisse Schwäche aus. Und vielleicht ist das etwas, dass einen potenziellen Täter nicht gerade abschreckt. Aber wie gesagt, auch da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die da den Frauen empfohlen werden. Was weiß ich, also weil es eben kein Patentrezept gibt. Ne? Es ist eben nicht so, dass alle Vergewaltiger immer nach dem gleichen Schema vorgehen, dass die alle immer den gleichen Reiz haben, den gleichen Impuls haben sozusagen, was die halt triggert. Keine Ahnung, ob das hilft.
Also in dem Zeitungsbericht werden dann auch diese Begleit-Apps angesprochen, die es wohl gibt. Unter anderem gibt es Compagnon, ein Programm, das die Freunde und Familie von zu Hause aus, da können sie den Heimweg der Person dann verfolgen. Und auf einer Karte wird dann angezeigt, wo man sich gerade befindet. Das soll auch so Sicherheit vermitteln. Man kann dann wohl auch in gewissen Abständen, wird man gefragt, ob auch noch alles in Ordnung ist, und dann kann man draufdrücken, und wenn eben dieser Knopfdruck entfällt, könnte man die Polizei verständigen und den letzten Standort durchgeben. Das finde ich dann schon wieder relativ heftig. Also das ist ja wirklich schon...
Ja, also puh. Das, da müsste man dann nochmal genau überlegen, was man für... seine Sicherheit an Freiheiten aufgibt. Mm. Also man, keine Ahnung, wie diese App funktioniert, ob du quasi jeden Überwachungsvorgang, und nichts anderes ist das ja, selber initiieren musst, ob du sozusagen selber starten musst, okay, jetzt gehe ich auf den Heimweg, jetzt haben die Zugriff auf meinen Standort, oder ob das halt ständig passiert, sobald die App offen ist oder sobald das Handy läuft. Also nee, also ganz ehrlich, da müsste schon... Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich würde so eine App nicht benutzen. Mm-mm. So viel Angst könnte ich gar nicht haben. Mm.
Wir hatten auch oder haben immer noch so einen Sturzmelder hier im Haus. Das war eigentlich gedacht für einen älteren Mitbewohner bei uns. Wenn der gefallen wäre, dann wäre da ein Alarm losgegangen und wir wären verständigt worden. Aber den kann man eben auch drücken, wenn irgendwas ist. Und dann wird eben eine SIM-Karte drin. Und da wird man nämlich verbunden mit einem Telefon, dessen Nummer man vorher eingespeichert hat. Und so war es damals auch schon überlegt, ob wir diesen Sturzmelder, ob wir diesen Sturzmelder einfach behalten. Weil den kann man ja auch mal, wenn man unterwegs ist beim Wandern oder so, durchaus auch nützen. Wenn einem irgendwas passiert, wenn man alleine unterwegs ist.
Ja, weil du da eher dran kommst wahrscheinlich, als dass du dein Handy aus der Tasche gefummelt hast, ne?
Ja, genau. Du hast den am Schlüsselbund oder an der Hose hängen mit irgendeinem Clipverschluss. Und wenn was ist, drückst du drauf. Und es wird dann auch, du kannst darüber auch telefonieren. Also es könnte dann auch von anderer Seite jemand sprechen. Und das würde vielleicht auch nochmal abschrecken. Und weil da plötzlich jemand spricht. Und zu hören ist, was wäre vielleicht in der Richtung auch irgendwas. Aber ich glaube, der Sturzmelder, der hat gekostet 185 €, glaube ich. Also da muss man schon ein bisschen mehr investieren. Aber das ist jetzt natürlich auch, du hast schon recht, das ist arg Überwachung, und ob man sich da nicht zu viel
kommt. Also da muss man dann halt auch, finde ich, einfach mal überlegen. Ich meine, wie viel Vergewaltigungen passieren denn im Jahr in Kempten?
Ja, geht ja nicht nur um Vergewaltigungen, sondern auch über Überfälle und sowas, gell?
Naja, gut, aber dann auch da ist die Summe der Taten, der Vorfälle wahrscheinlich immer noch unfassbar viel kleiner als die Zahl der potenziellen Opfer. Und also weißt du, wenn jetzt irgendwie, wenn jetzt Kempten ein Pflaster wäre, wo du eigentlich sicher sein kannst, dass du nach 23 Uhr überfallen wirst, dann ist es was anderes, aber dann geht man halt da auch dann nicht mehr hin, sondern dann so, also weißt du, das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Ghetto in L.A.
Oder? Ja, nee, das nicht, aber jedes Opfer ist zu viel, und ich möchte nicht die eine sein, die da einmal im Jahr was passiert, weißt du, also von dem her, nee. Wobei wir jetzt auch beim sehr interessanten Thema sind, und wir könnten jetzt eigentlich ganz geschmeidig zu den Kommentaren überleiten, denn wir haben nämlich von PMJ einen Kommentar bekommen zur letzten Episode. Servus und Moin, wieder eine schöne und witzige Folge, vielen Dank dafür. Etwas schade, dass Dotti die Angst oder Bedenken um einen Terroranschlag auf Veranstaltungen immer wieder umtreibt. Ich war auch auf der Republika und habe an alles gedacht, nur nicht an einen Anschlag. Ich sage schade, weil es genau das ist, was Anschläge bzw. Terroristen bezwecken, mit mehr oder weniger geringen Kosten Angst und Schrecken verbreiten. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Anschlags zu werden, ist jedoch relativ gering. Ich saß vor einigen Jahren im ICE und dachte an Eschede, das Zugunglück mit den vielen Toten. Das kann auch jederzeit aus irgendwelchen Gründen wieder passieren. Deswegen nicht mehr Zug zu fahren oder weiter gedacht nicht mehr vor die Tür zu gehen, ist genau der falsche Schluss. Will sagen, es kann immer und überall aus unterschiedlichen Gründen etwas passieren. Anschläge sind nur eine Ursache von vielen. Ich wünsche dir, liebe Dotti, den Mut, diese Angst zu überwinden und freue mich auf die nächsten Folgen von euch beiden. Es geht ja auch in die Richtung, oder? Was wir gerade gesprochen haben.
Ja, natürlich, natürlich. Also das, klar, das kann man natürlich dann noch weiter drehen, denn du schreibst ja auch in deiner Antwort, dass du manche größeren Veranstaltungen meidest. Ja, sicher. Also auf die Idee käme ich zum Beispiel auch nicht.
Größere Veranstaltungen zu vermeiden.
Ja, richtig.
Dann soll ich meinen noch vorlesen? Ja.
Ja, mach doch, klar.
Servus zurück, danke für deinen netten Kommentar. In diesem Fall habe ich Jörn nicht nach den Sicherheitsbestimmungen bei der Republika gefragt, weil ich Angst oder Bedenken vor einem Terroranschlag habe, sondern weil ich immer wieder mitbekomme, wie Veranstalter ihre Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Die damit verbundenen Kosten werden dann auf die Veranstalter umgelegt und das Betreten bzw. das Verlassen ist mit einem recht großen Zeitaufwand verbunden. Deshalb hat es mich interessiert, wie das bei so einer großen Veranstaltung wie der Republika vonstatten geht, zumal ich von überfüllten Sälen und langen Schlangen vor den Imbissen gelesen habe. Ich freue mich aber sehr, dass du offensichtlich noch immer eine unserer alten Episoden im Kopf hattest, in der ich von meiner Unsicherheit bei Großveranstaltungen gesprochen hatte. Ich kann dir aber versichern, dass ich Veranstaltungen, die ich besuchen möchte, auch weiterhin besuchen werde. Ich wäge aber inzwischen ab, ob ich bereit bin, dieses neue Risiko in Kauf zu nehmen und mit welcher Vorsicht ich an die Sache rangehen muss. Ich kann morgen auch auf der Autobahn sterben, aber ich kann die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dezimieren, indem ich zu Zeiten fahre, wo nicht so viel los ist und indem ich meinen Fuß vom Gaspedal nehme, ausgeschlafen und konzentriert fahre und reaktionsschnell und bremsbereit bin. Und so gehe ich inzwischen ohne viel Gepäck und unnützem Zeug auf eine Großveranstaltung, mache keine blöden Witze über versteckte Nagelfeilen und tue auch sonst alles, um dem Sicherheitspersonal die Arbeit zu erleichtern. Ich halte mich nicht unnötig lange auf Bahnhöfen und Flughäfen auf und vermeide Veranstaltungen, die mich nicht interessieren, wo ich früher vielleicht aus reiner Neugierde hingegangen wäre. Lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe bewusster durchs Leben und wenn wir irgendwann einmal auf offener Straße nicht mehr sicher sind, dann werde ich mich den neuen Begebenheiten auch anpassen. Zwinker. Liebe Grüße, Dotti. Ja. Nee, ich fand es immer sehr, sehr cool, dass er daran noch gedacht hat. Das war ja in einer unserer älteren Folgen, wo ich da auch schon mal auf dieses Thema angesprungen bin. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe nicht mehr Angst vor großen Veranstaltungen. Ich gehe auch weiterhin auf Tollwood, weil ich es gerne mache und gerne dorthin gehe. Ich würde auch weiterhin zu irgendeinem Fußballspiel gehen. Aber ich würde Sachen, wo ich sage, och, reizt mich jetzt nicht so, ist eine Großveranstaltung, ist mir zu viel Gedränge, ist mir nicht so, da würde ich jetzt auch nicht hingehen deswegen.
Aber ja nicht wegen des Gedränges, sondern?
Sondern weil du aus dem, es ist mir dieses Risiko nicht wert. Da wäre ich jetzt einfach nur hingegangen aus reiner Neugier, aber ich würde es jetzt nicht mehr machen, um einfach das Risiko zu dezimieren, genau. Aber Sachen, die mir wert wären, würde ich auch weiterhin besuchen, da würde ich mich auch nicht einschränken lassen. Da würde ich diese, ja, Angst ist es nicht, aber ich würde dann sagen, nö, dann gehe ich da hin, ich lebe mein Leben fertig.
Aber gerade diese anderen Sachen und am Bahnhof und am Flughafen sein. Ich sag mal, es gibt ja eigentlich kein Risiko. Also das Risiko ist ja deutlich kleiner, als man denkt. Also dieses Beispiel vom Straßenverkehr, das ist ja, also das ist ja, ist ja nicht falsch. Du kannst ja, einerseits ist die Chance, in einem wie auch immer gearteten Verkehrsunfall zu sterben, vergleichsweise hoch. Das öffentliche Bewusstsein dafür ist aber vergleichsweise klein. Mhm. Und ziemlich genau umgekehrt verhält sich es mit Terroranschlägen. Die Chance oder das Risiko, bei einem Terroranschlag verletzt oder getötet zu werden, ist unfassbar gering. Aber das öffentliche Bewusstsein dafür
ist sehr groß.
Die Angst davor, die ist sehr, sehr groß. Mhm. Und das ist eigentlich, also das ist das, also ja, ich, wie gesagt, ich habe da schon auch mit anderen Leuten drüber gesprochen, die da ganz, ganz ähnlich denken. Diese Angst, die kann man natürlich niemandem nehmen, aber wirklich rational ist es nicht.
Mhm. Das ist eine interessante Sichtweise, ja, ja.
Also weißt du, jetzt natürlich, ja, es gab jetzt in vergleichsweise kurzer Zeit, beispielsweise in London, gab es in vergleichsweise kurzer Zeit mehrere Terroranschläge, die auch sehr, sehr schlimm waren. Aber das wäre für mich kein Grund, nicht nach London zu fahren, zum Beispiel. Also ich würde diese Stadt nicht vermeiden deswegen. Mhm. Gut, andererseits habe ich auch überhaupt keinen Bedarf danach, beispielsweise eine Stadt wie Belfast aufzusuchen. Und frage mich gerade, ob das mit dem IRA-Terror der Vergangenheit zu tun hat. Ich wüsste gern, und da werde ich werde demnächst mal mit meinen Eltern darüber sprechen, wie das damals im deutschen Herbst war, so 78, 79. Weil ich weiß, dass sie sich damals auch Gedanken gemacht haben. Mhm. Mit dem RAF-Terror. Das würde mich mal interessieren, ob die sich davon, weil das war eine Gefahr, wo ich sage, okay, also die ist zumindest gefühlt präsenter gewesen als das, was wir jetzt haben. Obwohl eigentlich ja auch nicht, ne? Das ging ja auch mehr um irgendwelche industriellen, weiß ich, haben die RAF-Leute, haben die so viel, das war vor meiner Zeit, haben die so viel gesprengt und
ich, oder war das nur eine besondere Zielgruppe? Kann ich dir nicht sagen, welche Art von Angst die verbreitet haben. Kann ich dir nicht sagen, das habe ich mich nie mit beschäftigt. Da waren weder meine Eltern in dieser Zeit irgendwie integriert, als auch ich nicht. Also
ja.
Habe ich nicht mehr
so also, verfolgt. Aber mal ab davon, also mal auf heute geguckt. Also ich weiß nicht, also ich finde das unfassbar schwierig zu sagen, ich gehe jetzt nicht mehr irgendwo hin oder ich fahre jetzt nicht mehr, ich halte mich nicht mehr am Bahnhof auf, wenn ich nicht muss. Also was ich zum Beispiel, was ich sage, ich bin ja eine Zeit lang war ich ja Berufskraftfahrer und habe einen Flughafen-Shuttle gefahren für ein paar Jahre und war dann, bin also zwischen Kiel und dem Hamburger Flughafen immer hin und her gefahren. Und was im Nachgang zu diesem ganzen Terrorscheiß passiert ist und diesem ganzen Security-Ballett, das man als Fluggast da durchlaufen muss am Flughafen, was da passiert ist, ist, dass irgendwann ich gemerkt habe, so, hey, Moment mal, da steht ja schon seit 20 Minuten eine Tasche, um die sich keiner kümmert. Ich gehe hier mal weg. Mhm. Was genau so ein Quatsch ist eigentlich. Natürlich stellte sich dann 3 Minuten später raus, nachdem die Bundespolizei dann auch aufmerksam wurde, da war halt irgendein Typ, der kurz auf Toilette war und sich danach noch beim Bäcker ein Brötchen geholt hat. Und der musste halt lange warten und hat länger warten müssen, als er dachte und hatte aber keine Lust, seine Tasche mit hinzunehmen. Mhm. Trotz der ganzen Durchsagen lassen sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Weil er sich halt gedacht hat, das sagte er ihm, das war in Hörweite, da sagte er auch zu den Bundespolizisten, naja, ich habe gedacht, ich gehe halt schnell auf Klo und auf dem Rückweg hole ich mir noch das Brötchen. Das hat halt länger gedauert, als ich dachte. Mhm. Und das sind halt, aber das sind Sachen, wo ich dann bei mir selber auch gemerkt habe, mein Gott, was lässt du dich von so einem Scheiß jetzt beeinflussen? Wie gesagt, das Risiko, dass sowas passiert, ist echt wahnsinnig gering. Und ich glaube einfach, ich möchte so viel Freiheit gar nicht aufgeben für das bisschen Sicherheit, was ich dafür gewinnen könnte, also, dass ich da irgendwas vermeide. Mhm. Ja, so kann ich es, glaube ich, zusammenfassen. Man verliert mehr, als man gewinnt. Aber wie gesagt, die Angst davor kann man niemandem nehmen. Jemand, der denkt, wie du es beschreibst, auch das ist absolut nachvollziehbar und ich werde jetzt nicht anfangen, irgendjemanden dafür zu kritisieren, dass er sich Sorgen macht oder ein Risiko dezimieren will. Soll jeder machen, aber für mich ist es halt nichts.
Cool. Ja, dann danke mal für den Kommentar auf jeden Fall, weil das hat ja jetzt gleich ein ganzes Thema ausgelöst, das war ja wunderbar.
Da hätten wir fast eine ganze Sendung drüber
gemacht. Ja. Eine ganze Episode. Stimmt. Müssen wir uns einen Gast einladen, der irgendwie in der Security arbeitet oder bei der Polizei oder so. Jo, das war aber der einzige Kommentar und meine Antwort darauf. Dafür haben wir ein paar Follower mehr bekommen und die haben dieses Mal auch ein paar Tweets von uns lesen dürfen. Und zwar wäre da zum einen mal die Uta. Hallo, ich grüße dich von meinem Leuchtturm. Dann ist da, ja, ist das jetzt kommerziell oder egal, das ist BGE Wegt, okay. Dann kommt Jan Müller, ist mit dabei. Norbert grüße ich auch von meinem Leuchtturm. Und dann ist da Kathleen Wood.
Das ist ein Porno-Spam-Account.
Wollen wir den rauslöschen?
Da brauchen wir gar nicht gucken. Ja, das, also ja, das.
Das gibt Follower. Ja,
genau. Und davon habe ich in meinem eigenen Twitter-Account habe ich da auch irgendwie 20.
Echt?
Und das sind so Bots irgendwie, okay. die posten dann, wenn sie irgendwas überhaupt posten, dann sind das irgendwelche Bilder von leicht bekleideten Frauen.
Das.
Und die machen dann mal irgendwie einen Retweet von irgendwas oder lassen mal so ein Favoritenherzchen da,
okay.
Damit du darauf aufmerksam wirst und dann möglicherweise auf irgendeinen Link klickst.
Aber das wundert mich, dass ich davon verschont werde. Also das habe ich bis jetzt noch kein einziges Mal gehabt. Da bin ich echt erstaunt, dass mich das noch nicht das wird so oft diskutiert über diese Bots, aber mich hat das noch nicht erreicht. Komisch.
Ja.
Schön. Und der nächste, das ist Talking Tech Podcast.
Das ist ein Kollege.
Das ist dann ein Kollege wahrscheinlich. Kenne ich noch gar nicht. Das wäre mal interessant reinzuhorchen. Werden wir mal machen. Schauen wir uns mal an. Genau.
Genau, schreibt ja auch in seiner Twitter-Bio jede Woche neue Interviews zu Technologie und Co., präsentiert von techdev.de mit Sprachspuren von Alex Hanschke und Adrian Krion. Herzlich willkommen.
Jo. Bei unseren Qualitätstweets. Nein, wir waren diesmal fleißig. Diesmal brauchen wir wirklich nicht jammern, wir haben
ja
ein bisschen was.
In der Tat.
Genau. Jo, dann würde ich sagen, das war's für heute, oder?
Ja, treffen wir uns doch einfach nächsten Monat um die gleiche Zeit nochmal, und zwar am besten in der Mitte.
Am 15. um 12 Uhr. Macht es gut. Servus.
Tschüss.